Paulus wird Missionar und zur Hauptperson der Apostelgeschichte. Da geht's heute drum. Beim nächsten Mal werden wir uns die erste Missionsreise anschauen, aber jetzt erstmal das, was unmittelbar vorher passiert. Paulus wird Missionar und zur Hauptperson der Apostelgeschichte. Ich denke, wir werden heute sehr viel lernen. Ich bin ganz gespannt, ob es mir gelingt, das, was ich mir vorgenommen habe, hier unterzubringen, weil es unheimlich tief ist, das Wort Gottes. Und ich weiß jetzt schon, es wird mir nicht gelingen, die Tiefe rüberzubringen, die ich eigentlich bräuchte. Wir sind in der Apostelgeschichte an einem ganz wichtigen Punkt angekommen. Bis Kapitel 12 dreht sich das meiste um den Apostel Petrus. Da ist Petrus die Hauptperson. Aber ab Kapitel 13 dreht sich die Apostelgeschichte um eine andere Person. Paulus wird zur Hauptperson der Apostelgeschichte. Über seine Missionsreisen wird es sich drehen in der Apostelgeschichte und wie sich das Evangelium von Jesus ausbreitete. Und eine Stadt sticht ganz besonders heraus, das ist Antiochia. So, hier ist die Stadt Antiochia im Bild zu sehen. Das ist der Beginn der ersten Missionsreise von Paulus und Barnabas. Und diese Stadt nimmt in der Apostelgeschichte einen ganz besonderen Platz ein, Antiochia. Hier in Antiochia entstand die erste Gemeinde, die nicht nur aus Juden bestand, sondern eine gemischte Gemeinde war. Menschen aus allen möglichen Nationen, die zu Jesus gläubig geworden waren. Menschen, die bislang Heiden waren. Eine Gemeinde, die aus Juden und Heiden bestand. Wir lesen in Apostelgeschichte 11, Vers 21. Und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Also eine biblische Gemeindegründung in Antiochia. Antiochia ist so der südlichste Zipfel der heutigen Türkei. Da kommen Menschen zusammen, die sich zu Jesus bekehrt haben. Dort entsteht Gemeinde. Und in der Gemeinde wird weiter das Evangelium von Jesus gepredigt, so wie wir das heute predigen. Wir erklären jedem, der hierher kommt, wer Jesus ist, dass er am Kreuz gestorben ist, stellvertretend für uns, damit jeder, der Jesus annimmt, an ihn glaubt, gerettet wird. Wir predigen hier in der Freikirche Overath das Wort vom Kreuz, weil es Menschen rettet. Menschen hören von Jesus und bekehren sich in Antiochia. Ich habe mich jetzt sehr gefreut, in dem Bibelkurs, den wir machen, da kam ein Lehrer jetzt kürzlich und der hat mir gesagt, ich weiß nicht, der ist Anfang 50 und der sagte, Andreas, darf ich dich kurz sprechen? Ja, natürlich darf man mich sprechen. Und hör mal, Andreas, ich habe das noch nie gehört. Noch nie gehört. Ich habe ihm vom Kreuz erzählt, wie wichtig das ist. Ich habe es noch nie gehört. Ich war in der evangelischen Kirche, habe ich nie gehört. Ich war in der katholischen Kirche, nie gehört. Ist das erste Mal. Darf ich wiederkommen? Menschen hören von Jesus und bekehren sich in Antiochia. Männer wurden gläubig und ihr Leben veränderte sich. Frauen wurden gläubig und ihr Leben veränderte sich. Sie ließen sich taufen auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und diese Botschaft des Evangeliums erreichte jetzt auch die Menschen in Antiochia. Und alle wussten, diese Stadt wusste, hier unter uns sind so viele, die sich bekehrt haben zu einem gewissen Jesus. Und Apostelgeschichte 12, Vers 26 lesen wir, in Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Das heißt, die Bewohner dieser Stadt, ja, die haben festgestellt, die sind anders, die Leute. Die glauben. Und die wurden dann Christen genannt in dieser Stadt. Gut für uns zu wissen, denn wenn wir heute auch Christen genannt werden, dann wissen wir, das kommt aus dieser Stadt Antiochia. Was Antiochia auch noch sehr interessant macht, alle drei Missionsreisen des Apostel Paulus starten hier in Antiochia. Von dort aus breitete sich das Evangelium aus. Wie Jesus es auch vorausgesagt hat, ihr werdet meine Zeugen sein. Von Jerusalem nach Judäa, über Samaria bis an der Ende der Erde. Und Antiochia wurde zum Startpunkt der Weltmission. Von dort startete Paulus seine 3 Missionsreisen und das Evangelium erreichte ganz Europa und darüber hinaus auch die ganze Erde. Ich war so beeindruckt, als wir vor Jahren, nachdem meine Tochter das Abitur gemacht hat, dann haben wir so eine Gewohnheit, dann fahren wir an den Punkt der Erde, den sie sich wünschen. Und so sind wir nach Alaska gefahren und haben dort eine Kreuzfahrt gemacht. Und ich habe es unheimlich genossen. Es war mein schönster Urlaub in meinem Leben. Und an Deck dieses Kreuzfahrtschiffs treffe ich auf einen alten Mann, einen Riesenkerl, der hat so eine Käppi an und da ist ein runder Sticker drauf. Und da steht auf Englisch, Hoffnung nur in Jesus. Ein fröhlicher Mann. Und ich begrüße seine Frau, sie lächelt, sie ist ganz fröhlich auch. Seine Frau ist dement, sie versteht fast nichts mehr, aber immer fröhlich. Und dieser Mann, ich sage, hör mal, ich glaube auch an Jesus, wirklich. Und dann steht er auf und habe ich erst mal gesehen, mit wem ich es zu tun habe. Und er freute sich so sehr, einen Christen an Deck zu treffen, sodass er an Deck seine große Hand auf meine Schulter legte. Und ich spürte sein Beben in der Hand, als er Gott lobte, dass er einen Bruder an Deck gefunden hat. Und dann dankte er Gott und sagte, danke für Andreas aus Deutschland, er glaubt an dich. Und ich danke, dass ich als Amerikaner auch an dich glaube. Und das alles ging von Antiochia los. Von dort über Europa bis ans Ende der Welt, sogar in Alaska. Man könnte sagen, Antiochia war die Heimatgemeinde des Apostel Paulus, denn immer wieder kehrte er nach Antiochia zurück und startete von dort aus wieder zur nächsten Missionsreise. Und nun beginnen wir mit einer genaueren Wortbetrachtung. Apostelgeschichte 12 ab Vers 24 bis Kapitel 13, Vers 3. Und das Wort Gottes breitete sich aus und mehrte sich. Und Barnabas und Saulus kehrten von Jerusalem zurück, nachdem sie die Hilfeleistung ausgerichtet hatten, und nahmen auch Johannes mit dem Beinamen Markus mit sich. Und in Antiochia waren in der dortigen Gemeinde einige Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manahen, der mit dem Vierfürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Also wir sehen hier eine, ganz am Anfang eine Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden. Die gemischte Gemeinde aus Antiochia, bestehend aus Juden und Nichtjuden, halfen den Gläubigen in Jerusalem. Und warum mussten sie dort helfen? Eine Hungersnot ist ausgebrochen und denen oben ging es viel besser. Und dann haben die Brüder beraten und haben Barnabas und Saulus geschickt, dass sie den Geschwistern in Jerusalem helfen, um die Hungersnot abzumildern. Das waren arme Christen. Sie wurden von der Behörde, von der jüdischen Elite verfolgt. Dazu kam noch eine Hungersnot, ganz arme Leute. Vergessen wir auch nicht, dass viele besonders großen Hunger litten, weil Saulus in seiner alten Funktion Familien auseinandergerissen hat. Da saßen viele im Gefängnis. Da gab es den Ernährer nicht mehr. Es war ein Problem bei den Gläubigen. Sowas kennen wir heute gar nicht. Es ist auch gar nicht so leicht, sich da rein zu versetzen. Und hier sehen wir, Christen helfen Christen. Ja, was würden hier warme Worte helfen? Geschwister in Jerusalem, wir grüßen euch, Gott segne euch. Würde das helfen? Eine E-Mail zu schreiben, würde das helfen? Nein, die Gemeinde in Antiochia hilft den hungernden Geschwistern ganz praktisch. Sie haben die geistliche Not erkannt und haben auch gebetet, aber sie haben nicht nur gebetet, sie haben auch gegeben. Das war denen ganz wichtig. Denn Christen aus Antiochia helfen den hungernden Geschwistern in Jerusalem. Und nun lesen wir, Barnabas und Paulus kommen von Jerusalem zurück nach Antiochia. Und unterwegs nehmen sie auch Johannes Markus mit nach Antiochia. Das ist der Mann, der später auch das Markus-Evangelium schreibt. Ich weiß nicht, ist euch die Reihenfolge aufgefallen? In welcher Reihenfolge erklärt Lukas, der Historiker und Arzt, Saulus und Barnabas? Ich habe es jetzt bewusst falsch rum gesagt. Erst kommt Barnabas und dann Saulus. Erst Barnabas, ein Liebling der Gemeinde in Jerusalem, ein Geber, einer, der in Apostelgeschichte 4 sein Grundstück verkauft und das Ganze, den Erlös zu den Aposteln bringt, damit sie die Not in der Gemeinde lindern können. Ich habe das mal so überlegt, in Overath hier ein Baugrundstück, ich weiß nicht, wenn es ein bisschen was taugt, kostet das ganz schnell 100.000 und mehr. Wenn jetzt jemand aus unserer Gemeinde sein Baugrundstück verkaufen würde und dann zu uns Ältesten kommt und sagt, hier hast du 100.000 Euro. Das wäre schon großartig, nicht? Und genau das hat Barnabas gemacht. Und er wurde so liebevoll von den Aposteln geehrt und auch umbenannt. Er heißt ja eigentlich Joses, aber die Apostel haben ihm einen neuen Namen gegeben, Barnabas, was übersetzt heißt Sohn des Trostes. Kein Wunder, dass er so genannt wird. Einer, der sein Land verkauft und alles hergibt, was er hat für die Gemeinde, dass man dann so einen liebevollen Namen gibt, Sohn des Trostes. Und wir lesen Apostelgeschichte 12, Vers 25, die Reihenfolge Barnabas und Saulus. Dann lesen wir in Apostelgeschichte 13, Vers 1, auch, dass Barnabas hier als Erster genannt wird und Saulus als Letzter. Saulus scheint hier noch die unwichtigste Person dieser Liste zu sein. Apostelgeschichte 13, Vers 2 lesen wir, als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Und wieder steht Saulus als letzter Name, als zweiter Name hier. Und hier sagt es der Heilige Geist. Also hier ist es nicht eine Reihenfolge, die wir vielleicht Lukas, dem Autor, unterstellen können, sondern hier sagt der Heilige Geist Gott selbst, dass Barnabas der Wichtigere ist. Und dann Saulus. In allen Listen der Jünger, die wir in der Bibel finden, sehen wir auch immer wieder, dass die wichtigsten Personen zuerst genannt werden. Zum Beispiel in der Liste der Jünger, Petrus, Jakobus, Johannes, Andreas und so weiter. Immer wird Petrus als erster genannt. Nun, Saulus war jetzt kein unwichtiger Mann in Antiochia. Er wird ja in Vers 1 unter den Propheten und Lehrern gezählt, auch wenn noch an letzter Stelle. Außerdem wird er noch immer von allen auch als Saulus bezeichnet. Sein alter Name, der Angst und Schrecken unter den Christen ausgelöst hatte, weil er die Gemeinde vor seiner Bekehrung schrecklich verfolgt hatte. Er hat Christen enteignet, sie gequält, sie ins Gefängnis geworfen, Familien auseinandergerissen. Ja, große Not verursacht. Ja, sogar Christen getötet. Saulus ist ein bekehrter Christ, dessen Name nicht gut klang in den Ohren der Gläubigen. Und dessen Name jetzt hier nach seiner Bekehrung an letzter Stelle erwähnt wird. Aber mit Saulus bleibt es nicht so. Das ist das Gute. Gott beglaubigt ihn schnell und er wird ganz schnell zu der wichtigsten Person der Apostelgeschichte. Ja, zur Hauptperson. Und ich habe das oft in meinem Leben erlebt. Da bekehrt sich ein Mensch und er ist so entschieden für Jesus. Und dann ist das so wie auf der Autobahn. Wumm, überholt dich einer. Einer, der so brennend ist für den Herrn. Fähige, aber hingegebene Leute. Eine Person, der viele Millionen Menschen in der Kirchengeschichte zu verdanken haben, dass sie die frohe Botschaft von Jesus gehört haben. Ich möchte die Aufmerksamkeit nun auf diese zwei wichtigsten Verse legen wo Gott etwas ganz Wichtiges in der Gemeinde anstößt. Und ich möchte alle Gemeindemitglieder jetzt auch bitten, ganz aufmerksam sich diesen Vers anzuschauen. Wir wollen dort ganz tief gehen. Apostelgeschichte 13, Vers 2 und 3. Als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Liebe Geschwister, hier in diesen zwei Versen könnte ich Stunden verweilen, um geistliche Eigenschaften der Geschwister zu erläutern, die zu solch einer fruchtbringenden Arbeit geführt haben, dass viele Menschen durch den Glauben des Evangeliums gerettet wurden. Denn hier liegen wirklich verborgene Schätze, geistliche Schätze, Einstellungen, Gesinnungen bei Männern und Frauen in Antiochia vor, dass Gott eine riesige Frucht entstehen ließ. O gebe der Herr mir Gnade und euch Gnade beim Hören von diesen Schätzen etwas zu verstehen, ja Goldklumpen, die hier verborgen liegen, dass ich das auch vermitteln kann und dass ihr das aufnehmen könnt. Schauen wir ganz genau den Boden des Herzens in der Gemeinde Antiochia an, auf dem Gott solch eine riesige Frucht bewirkte. Wir fangen an, Apostelgeschichte 13, Vers 2, als sie nun dem Herrn dienten. Nun, über Dienst sagt die Bibel sehr viel. Bücher wurden über dieses Thema geschrieben, über Dienst geschrieben. Dienst ist derart wichtig im Gemeindeleben. Wo keine Dienstbereitschaft vorhanden ist, kann Gemeindeleben nicht funktionieren. Die Bibel gebietet Christen eine Haltung in 1. Petrus 4, Vers 10, dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat. Das Neue Testament hat viel mehr Gebote als die Tora mit ihren 613 Geboten. Eines der Gebote ganz klar, dient einander. Es gibt viele Christen, die es nicht verstanden haben. Sie denken, die Gemeinde ist eine Bedienung, ein Bedienungsladen. Dabei ist es ein Dienladen, wenn ich das mal ganz einfach sagen kann. Hier wird gegeben, nicht genommen. Das muss man durchdenken. Ich glaube, viele haben es nicht verstanden. Und wer gibt, ist letztlich dann auch der, der gesegnet ist und viel mitnehmen kann. Auch der Herr Jesus sagt in Matthäus 20, Vers 27, wer unter euch ist der Erste sein will, der sei euer Knecht. Und Knecht ist niedriger als ein Diener. Im Grunde steht das griechische Wort doulos an dieser Stelle. Doulos heißt Sklave. Das ist viel weniger als ein Diener. Diener hat Rechte, Diener kann kündigen, ein Sklave nicht. Ein Sklave hat keine Rechte, er ist Eigentum seines Besitzers. Und als Jesus mich herausgekauft hat aus dem Weg ins Verderben, da hat er mich doch rausgekauft. Er ist mein Herr. Somit habe ich keinen Anspruch mehr auf mich selbst. Und viele Christen haben das nicht verstanden. Sie erbarmen sich für Jesus, der soll froh sein, dass ich an ihn glaube. In Wirklichkeit, die Wahrheit ist, sei du froh, dass du Jesus hast, sonst würdest du unterwegs ins Verderben sein und ewig verloren sein. Bei einigen steht das auf dem Kopf. Ich habe nachgeschaut, in den deutschen Übersetzungen wird Matthäus 20, Vers 27, wo doulos steht, Sklave steht, immer nur Knecht übersetzt oder Diener, weil keine der deutschen Übersetzungen den Mut hatte, das wirklich zu übersetzen, weil Sklave sich nicht gut anhört durch die schlechte Geschichte, die ich auch verstehe. Aber die englische New Living Translation übersetzt es so: And whoever wants to be first among you must become your slave. Oh, eine englische Übersetzung war mutig genug, es als Sklave zu übersetzen. Für mich war zu erkennen, dass ich ein Sklave Christi bin, ein Befreiungsschlag in meinem geistlichen Leben. Als ich das begriffen habe, hatte ich meine Ansprüche verloren. Wer von uns möchte gern Sklave sein? Aber Christi Sklave sehr gerne. Beim besten Herrn, der nicht einen demütigt, einen quält, wie wir das aus der Geschichte kennen, sondern bei dem besten, liebsten, gütigsten Wesen, das es gibt, Sklave zu sein. Es gibt nichts Schöneres als das. Liebe Freunde, dienen ist geistlich. Der Heilige Geist ließ es unmissverständlich für die Kinder Gottes in die Bibel schreiben, damit wir die richtige Haltung vor Gott und unseren Geschwistern lernen. Niemand wird dienstbereit geboren. Wir müssen es lernen. Wie Jesus befohlen hat, wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Sklave. Ich sage es bewusst so, in den deutschen Übersetzungen steht Knecht. Und Jesus hat diese Haltung nicht nur von seinen Jüngern verlangt, nein, er wurde selbst ein Diener und nicht nur ein Diener, sondern ein Sklave. Wusstest du das? Ich möchte es dir am Wort Gottes beweisen. Paulus erklärt es, welche Haltung Christen haben sollten in Bezug auf Dienst. Und er sagt in Philipper 2, Vers 5 bis 8, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Christus Jesus es auch war. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an, eines Sklaven an, steht hier an dieser Stelle. In der deutschen steht leider nur Knecht. Und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Und hier im griechischen Grundtext steht das Wort Doulos, Sklave. Jesus erniedrigte sich selbst bis zum Rang eines Sklaven, der Schöpfer Himmels und der Erde. Überleg dir das mal. Und weißt du, was auch ganz gut ist zu verstehen? Wenn Christus so demütig ist, dass er sich zum Sklaven macht, freiwillig, und er, sein Charakterzug, einer seiner Hauptcharakterzüge, der ist, demütig zu sein, dann verstehst du vielleicht auch, warum er etwas dagegen hat, wenn ein Mensch stolz ist. Gott widersteht dem Stolzen, dem Hochmütigen, weil Gott selbst demütig ist. Und wie sollen wir als Christen denken? Philipper 2, Vers 5. Ihr sollt so gesinnt sein wie Jesus. Und wie war er gesinnt? Er hat sich erniedrigt. Er wurde freiwillig zum Doulos, zum Sklaven. Und ich möchte dich fragen heute Morgen, willst du Gott gefallen? Willst du wie Petrus von Gott, wie Paulus von Gott beglaubigt werden, Segen in Strömen erleben? Dass Gott dein Leben benutzt, um Ewigkeitswerte zu schaffen, dann sei ein Diener, ja, ein Knecht. Ja, wirklich, hab die Haltung eines Sklaven. Und wer diese Kunst erlernt, ein Sklave zu sein, er hat wirklich die wahre Kunst, die hohe Kunst des wahren Christseins verstanden. Und schau in die Geschichte. Überall dort, wo Gott durch Menschen Geschichte schrieb, waren Christen so gesinnt wie Jesus. Welch eine Ermutigung, auf Saulus zu schauen. Denn dieser arrogante, selbstgefällige Mensch hatte die Gesinnung Christi erlernt und Gott hat sein Leben benutzt, Millionen Menschen zu retten. Ja, sogar unsere Gemeinde hier in Overath ging auf diesen Sklaven Christi zurück. Paulus, der sich selbst verleugnete, der sein Leben dafür hergab, dass Heiden das Wort vom Kreuz erfahren. Paulus sagt in Galater 5, Vers 13, dient einander durch die Liebe. Weißt du, woran du erkennst, dass ein Mensch liebt? An seinem Dienst. Hab dich lieb per WhatsApp, an seinem Dienst. Wer liebt, dient. Wer nicht dient, liebt nicht. Besonders die Gemeindeleitung in Antiochia hatte diese Gesinnung und die Gemeinde folgte der Gemeindeleitung. Diese Dienstgesinnung in Antiochia war also der Boden, woraus Gott so viel Frucht wirkte aus Antiochia. Und dann lesen wir noch etwas, dass die Leute in Antiochia fasteten. Nun, wir machen eine Auslegungspredigt. Das heißt, wir gehen durch alles durch, was die Schrift sagt. Fasten. Nun, sie waren nicht nur dienstbereit, sondern sie waren auch Beter. Fasten ist eine besondere Form des Gebets. Man verzichtet auf das Essen, um immer wieder durch den leeren Magen erinnert zu werden, dass man beten soll. Und oft fragen mich einige, Andreas, kannst du für mich beten? Und ich mache das auch gerne. Und meistens bete ich sofort danach, damit ich mein Wort halte. Und wenn ich mich dann noch erinnere, dann vielleicht noch 2-3 Mal. Und dann kommt Stress und dann habe ich es vergessen. So geht es mir. Aber wenn ich aufs Essen verzichte und faste über einen ganzen Tag, dann werde ich durch meinen leeren Magen immer wieder erinnert zu beten. Und ich bete 30 Mal, vielleicht 40 Mal. Ich habe es nie genau gezählt. Oh, Fasten ist in der heutigen Christenheit nicht besonders ausgeprägt. Einzelne machen es, die meisten aber praktizieren es nicht. Aber ich kann euch sagen, immer wenn Gott Wunder in unserer Gemeinde hier in Overath gewirkt hat, ging immer ein Fasten voraus. Heute ist Hartmut Jeschke hier, der hat mir damals gesagt, Andreas, fahr hier hin, die Kirche wäre was für euch. Ich stand hier, ich musste weinen, als ich das gesehen habe und musste Buße tun, dass ich nicht nach seinem ersten Rat schon hier war. Er musste mich ja mal ermahnen. Aber dann stand ich hier und habe gesagt, Herr, und wer soll das bitte schön bezahlen? Es sind 3 Jahre her und wir haben keine Schulden mehr. Es wurde viel gefastet. Und immer wenn wir gefastet haben, gab es Riesensachen. Und jeder, der durch diese Geschichte durchgegangen ist, der weiß, was Gebet nützt. Und die volle Gebetsstunde lässt sich auf die Wunder zurückführen, die wir hier erlebt haben. Alle Wunder in unserer Gemeinde gründen auf Flehen zu Gott und unser Fasten. Oh Gott, schenkte uns so viel. Und das noch meistens oder zum größten Teil von Leuten, die unserer Gemeinde völlig unbekannt sind. Und bis heute weiß die Gemeinde nicht, wo ein großer Teil der Spenden herkam. Wir werden es im Himmel erfahren, wenn es der Herr Jesus sagen wird. Und dann können wir uns danach noch bei diesen Leuten bedanken. Wunder sind für Gott kein Problem, aber Fasten ist ein sehr geeigneter Boden des Gebets, auf dem Gott reichlich Frucht wirkt. Wenn dein Leben geistlich arm ist, dann will ich dir Mut machen, mehr über Gebet und Fasten nachzudenken, denn Gott sagt in seinem Wort, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Wo gebetet und gefastet wird, geschieht unendlich mehr. Gebetslosigkeit allerdings führt dazu, dass der Mensch geistlich nichts hat. Also die Gemeindeleitung der Lehrer in Antiochia hatte 2 Dinge getan. Sie dienten dem Herrn und fasteten. Und nun lesen wir in Apostelgeschichte 13, Vers 2. Als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Paulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Und seht ihr diesen kausalen Zusammenhang zwischen Fasten und Gebetserhörung? Es wird gebetet und Gott erhört Gebet. Er antwortet auf ihr Fasten. Lieber Freund, dort, wo ein Mensch Gott dient, aufrichtig betet und fastet, dann geschieht immer was. Gott antwortet. Gebete solcher Leute, die dienen und beten, werden immer erhört. So wie wir das im Bibelvers Jakobus 4, Vers 3 gelernt haben, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ebenso gilt im Umkehrschluss, ihr habt, weil ihr bittet. Und warum haben wir als Gemeinde hier in Overath? Weil gebetet wurde. Nicht, weil wir besondere Leute sind. Liebe Gemeinde, ich will euch offen sagen, ich bin lieber in einer Gemeindemitglied, die hat, als in einer Gemeinde, die nicht hat. Ich will nicht in einer Jakobus 4, Vers 3 Gemeinde sein, wo Gebetslosigkeit ist, Dort ist chronischer Mangel an allem und ein Hochmut dazu. Denn wenn Demut vorhanden wäre, würde man ja beten. Und in Antiochia antwortet Gott, Gott, der Heilige Geist persönlich. Und habt ihr die Redewendung wahrgenommen? Da sprach der Heilige Geist. Und jetzt noch eine ganz große Wahrheit, die ganz, ganz wichtig ist. Christen müssen lernen, auf das Reden des Heiligen Geistes zu hören. Das muss man lernen. Man muss ein Gehör entwickeln dafür. Meistens ist es nicht laut, sondern in absoluter Übereinstimmung mit dem Wort Gottes. Dafür muss man es kennen. Und man muss warten auf Gottes Antwort und dann hört man es. Aber viele hören es nicht und machen die wildesten Dinge, statt auf den Geist Gottes zu hören. Die Gemeindeleitung in Antiochia hat genau gehört und haben es genau verstanden. Freunde, wo nicht gebetet wird in solch einer Gemeinde, hat der Heilige Geist nichts zu sagen. Weil dort, wo nicht gebetet wird, erwartet man ja auch keine Antwort. Hier aber in Antiochia spricht der Heilige Geist. Er sagt, sondert mir Barnabas und Saulus aus. Die Gemeindeleitung und die Lehrer haben es verstanden. Die Gemeinde hat es verstanden. Und wie reagieren sie? Wisst ihr, was viele Gemeinden machen würden? Viele würden sagen, nein, nein, auf keinen Fall. Barnabas und Saulus, den brauchen wir noch hier. In Overath. Den lassen wir doch nicht jetzt irgendwo nach Sizilien gehen oder nach, nee. Den brauchen wir hier in Overath. Die besten Leute für uns. Leiter, Propheten und Lehrer doch nicht gehen lassen. Oh, liebe Geschwister, ich würde mich nicht wundern, wenn manch einer so denken würde. Denn hier muss man geistlich sein und gehorchen. Übrigens ist Gehorsam etwas, was man auch lernen muss. Jesus hat es gelernt. Und wir müssen lernen, wenn Gott etwas sagt, dann meint er das auch so. Und nicht drumherum und anders auslegen, versuchen, ein Schlupfloch zu lösen und selbst vielleicht sogar mit der Bibel in der Hand sich etwas zurechtzulegen, was gar nicht gottgefällig ist. Da sind einige Künstler drin. Nicht eigensinnig sein und nicht Vorbehalte haben und Angst in der Gemeinde schüren. Meinst du wirklich, weißt du, wenn Gott sagt, wenn Gottes Geist sagt, macht das. Und dann geht der eine hin und sagt, meinst du wirklich, das ist von Gott? Glaube ich nicht. Und dann geht der hin, weißt du was, der hat mir gesagt, das kann nicht von Gott sein. Und dann hört das ein Ehemann, der Ehemann sagt seiner Ehefrau. Und dann ist die ganze Gemeinde verunsichert, weil einige nicht gelernt haben, auf Gottes Geist zu hören. Dagegen sein und scheinbar geistliche Argumente dafür zu haben, die sogar biblisch begründet sind, in Anführungsstrichen. Freunde, wenn Gott spricht, soll ein Sklave hören. Könnt ihr euch das Bild mal vorstellen? Jetzt nicht ein Bild eines grausamen Sklavenhändlers, ja, oder Sklavenbesitzers, sondern ein gütiger, liebevoller Herr. Und dann steht ein rotzfrecher Sklave vor ihm, sagt, was willst du mir eigentlich sagen? Ich denke, du hast nicht recht. Wie wirkt das auf uns? Genauso sind wir aber, wenn wir nicht gehorchen. Genauso. Diese Gesinnung sollten wir lernen, geistlich zu sein, gehorsam zu sein. Denn gehorsam zu sein heißt geistlich sein. Vers 3, da fasteten und beteten sie, legten Barnabas und Saulus die Hände auf und ließen sie ziehen. Freunde, was für eine Gebetsgemeinde. Welch eine geistliche Gemeindeleitung in Antiochia. Sie fasten und beten wieder, das zweite Mal, obwohl Gott gesprochen hat. Und da habe ich von denen gelernt und habe gesagt, schau mal, sie machen es noch einmal, die sind weiter als wir. Ich würde jetzt losrennen und sagen, wir wissen doch Gottes Antwort. Los, jetzt handeln. Aber sie fasten noch einmal. Wahrscheinlich, um praktische Dinge zu erflehen. Herr, sag uns, wie das jetzt sein soll, ganz konkret mit dieser Missionsreise. In Vers 2 dienten sie dem Herrn und fasteten, da sprach der Heilige Geist. Und in Vers 3 fasteten und beteten sie wieder. Kein Wunder, dass Gott die Gemeinde in Antiochia so reich segnete. Sie fragten immer den Herrn, denn diese Gemeinde wird zur Heimatgemeinde des größten Missionars der Weltgeschichte, Paulus. Von dort aus startete er die dritte Missionsreise. Von dort aus half man den hungernden und bedrängten Christen in Jerusalem. Von dort aus unterstützte man den Dienst des großen Paulus mit Gebet und Geld. Von dort aus stiegen regelmäßige Gebete auf zu Gott in den Himmel. Ein Wohlgeruch vor Gott. Von dort aus erreichte das Evangelium die rettende Botschaft Kleinasien und Europa. Von dort aus breitete sich die Gemeinde Jesu auf der ganzen Welt aus. Bis Europa, Amerika, China, Indien, Pakistan, Russland, Alaska, Neuseeland, Australien, bis ans Ende der Welt. Einige Anwendungen für uns. Wollen wir in Overath auch ein Werkzeug für Gott sein? Wollen wir in unserer Gemeinde Geschichten hören, wie Menschen sich zum Heiland bekehrt haben? Wollen wir Missionen unterstützen mit allen Möglichkeiten, die wir haben? Wollen wir Teil von Gottes Wirken in Overath und auch über unsere Stadtgrenzen hinweg werden? Wir haben doch Wunder erlebt. Wir sind ja auch durch das Evangelium Jesu Christi gerettet worden, als wir die Botschaft gehört haben. Wie können wir da nicht alles dran setzen, dass andere es auch hören? Oh, wenn Christen doch alle richtig denken würden, richtig dienen würden, richtig beten würden, wie viel Segen würde aus unserer Gemeinde fließen. Ich möchte ein paar Beispiele nennen. Die Beispiele werden jetzt nicht positiv, die werden negativ sein, um einfach uns auch ein bisschen aufzurütteln. Ein Beispiel: Älteste und Gemeindegründer berichten immer wieder über Spannungen in ihren Gemeinden. Auch auf der KfG-Konferenz, wo viele von uns hinfahren, hören wir von solchen Entwicklungen. Und bestimmte Leute sagen, und das wiederholt sich, ob das Österreich ist, ob das die Schweiz ist, ob das Deutschland ist, spielt eigentlich keine Rolle. Es wiederholt sich immer wieder in den Gemeinden. Bestimmte Leute sagen, die Gemeinde muss mehr nach innen arbeiten als nach außen. Und da kommen bei mir ganz schreckliche Erinnerungen hoch, weil wir haben das erlebt, was es bedeutet, nach innen zu arbeiten. Denn das hört sich so geistlich an, wir müssen uns um uns selbst kümmern. Mehr um uns selbst kümmern. Und wenn du dir genau das anschaust, ist das eigentlich ganz entfernt der Hauptgedanke des Teufels. Genau damit hat er Eva verführt. Und fast alle Depressionen, an denen Leute leiden, rühren von dem Gedanken, du musst dich um dich selbst drehen. Eine Katastrophe. Wenn man das genau untersucht, stellt man fest, dass ohnehin die meisten Arbeiten in der Gemeinde sowieso von Natur aus schon nach innen gerichtet sind. Einige Beispiele: Lehre durch Jüngerschaftskurse. Viele Stunden fließen dort hinein. In unserer Gemeinde ist sogar das der Schwerpunkt. Und viele Älteste fragen mich: Andreas, wie bekommst du das hin, so viele aus der Gemeinde zu motivieren, Gottes Wort zu lesen? Und sie bewundern das, weil es bei denen gar nicht angeboten wird. Und wenn sie dann sagen, ja, wir bieten es an, dann meldet sich kaum einer an. Und da fließt sehr viel, das ist eigentlich der Hauptbereich unserer geistlichen Tätigkeit. Oder der Bereich des Gebets. Die meisten unserer Anliegen, wenn wir unsere Gebetsstunde mal anschauen, wenn dort 50 Gemeindeanliegen genannt werden, das sind Bitten und Fürbitten, die meistens in die Gemeinde hingehen, die sich um uns selbst drehen. Diakonische Arbeiten drehen sich sehr um uns selbst, um unsere Arbeit. Jetzt ist die Heizung ausgefallen. Da wurde richtig Aufwand getrieben. Dann wurde Fehlersuche gemacht. Dann wurden Dinge bestellt. Einiges ist eingetroffen. Jetzt muss das umgebaut werden. Da werden noch viele Stunden reinfließen, von denen niemand von euch weiß, dass es überhaupt so ist. Das wissen 3, 4 Leute hier. Die anderen wissen das gar nicht. Wie viel dort reinfließt. Und da muss man wirklich denken. Und einen Bereich muss ich machen. Ich will gar nicht denken, aber ich muss denken. Und da ist viel wiederum, ja, Heizung ist wirklich für uns, nicht für Mazedonien, nicht? Ist wirklich für uns. Die meisten diakonischen Arbeiten drehen sich um die Ortsgemeinde. Kinderstunden, Sonntagsschule, was jetzt unten läuft. Wir bemühen uns, Kinder zu Jesus zu führen, aber das sind unsere Kinder, da drehen wir uns auch um uns und beschäftigen uns mit unseren Kindern. Die 4 Säulen der Apostelgeschichte 2, Vers 42, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, die 1. Säule. Die 2. in der Gemeinschaft, ist auch nach innen gerichtet. Im Abendmahl, nach innen gerichtet. Und an Gott gerichtet, klar. Und in den Gebeten, das hatten wir schon besprochen, ist alles mehr nach innen gerichtet. Und wir können auch in unsere eigene Geschichte zurückschauen, in unsere kleine Geschichte als Gemeinde, die in Rösrath begann, dort, wo freche Leute die Konzentration nach innen frech forderten, einforderten und die Gemeinde gezwungen haben, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Damals ging es stark bergab mit unserer Gemeinde. Sie hat beinahe aufgehört zu existieren, weil einige Leute, die Gott sei Dank nicht mehr da sind, ja nur sich mit sich selbst beschäftigen wollten und die Gemeinde damals fast mit Vorwürfen zerstört haben. Und was ich sehen kann ist, seitdem diese Leute nicht mehr da sind, geht es in unserer Gemeinde steil bergauf, steil bergauf. Menschen bekehrten sich. Gott schenkte kübelweise Segen, wo wir den Blick wieder ins Richtige gedreht haben. Kübelweise. Freunde, wenn ich auf mich selbst schaue, werde ich depressiv. Und wenn ich meiner Frau zuhöre, auch, weil sie viele Fehler von mir sieht. Aber wie schön, wenn ich auf das Wichtige gucken kann und mit meinen Problemen zu Gott kommen kann, immer wieder um Vergebung bitten kann. Aber wichtig ist der Ausblick, auf Gott zu schauen und auch Menschen für Christus zu gewinnen. Die Gemeinde in Antiochia hatte den Blick besonders nach außen gerichtet. Professor Armin Mauerhofer, der in der Schweiz 40 Gemeinden gegründet hat, sagte mal, eine Gemeinde, die sich mit sich selbst beschäftigt, wird immer heiliger, in Anführungsstrichen, und entwickelt einen Hang zur Gesetzlichkeit. Dort entsteht mehr Heuchelei, Spannungen nehmen zu und die Gemeinde hört auf zu wachsen. Aber dort, wo die Gemeinde sich in Mission und Evangelisation investiert, dort ist erweckliches Leben in der Gemeinde und dort ist auch echte Geistlichkeit. Eine Gemeinde ist dann wirklich geistlich, wenn sie evangelisiert. Und wir waren ja viele dort gewesen und dann können wir so sagen, über das, was er immer wieder wiederholt hat. Fast in allen seinen Vorträgen warnte er in einer KFG-Konferenz davor, dass die Gemeinden bloß nicht den Schwerpunkt der Arbeit nach innen legen und anfangen, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Und er hat vollkommen recht damit. Denn es ist ein Herzensanliegen unseres Herrn, das er seinen Jüngern mitgab. Erinnern wir uns doch an Matthäus 28, 19, da sagt der Herr Jesus, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Könnt ihr die Leidenschaft des Herzens Jesu erkennen? Das war ihm das Wichtigste. Geht hin und sagt es ihnen. Ihr seid gerettet worden vom breiten Weg, der ins Verderben führt. Jetzt sagt den Menschen auch, wie ihr gerettet werden könnt. Und beschäftigt euch nicht um organisatorische Dinge oder nur mit euren Problemen. Die Gemeinde in Antiochia hatte den Blick nach außen. Und wenn eine Gemeinde diesem Auftrag nachkommt, so segnet Gott die Gemeinde in allen Belangen, mit Wachstum, mit Gebetselan, finanziell, in der Einigkeit in der Gemeinde und so weiter. Wir kriegen alles andere, was es zu beanstanden gibt in jeder Gemeinde, einfach so dazu. Das ist das Schöne am Segen Gottes. Eine Gemeinde, die evangelisiert, ist wirklich geistlich. Oh, wie gut, wenn wir das auch so tun und aufpassen, dass uns nicht Leute den Kopf verdrehen. Wie schlimm, wenn wir anfangen, uns mit uns selbst zu beschäftigen. Oh, wie wünsche ich mir, für unsere gemischte Gemeinde in Overath, dass alle Nationen hier vorhanden sind. Ich freue mich, ja, Elham, du bist heute hier. Herzlich willkommen, ja. Du bist aus dem weiten Iran hergekommen, ja. Ich freue mich. Wir haben gebetet, Herr, schenk uns einige Iraner. Jetzt sitzen hier einige. Wir haben lange für dich gebetet, hast du es geschafft. Wunderbar. Ja, und wie schön wäre es, wenn alle Nationen bei uns untergebracht wären in der Gemeinde. Wir haben so viele hier in unserer Stadt. Und wie schön, wenn wir nicht eine eigene Gesinnung haben, unsere eigenen Gedanken haben, sondern so denken wie die in Antiochia. Sie waren nicht eigensinnig, sondern Sklaven Christi, immer bereit, Menschen zu dienen, wie Jesus es getan hat. Und sie waren Beter, die sogar gefastet haben, Gott gefragt haben, Gott um seine Führung gebeten haben. Nun, wir haben ja jetzt auch viele Ziele, was Mission angeht, wo wir auch noch nicht wissen, wo wird die Reise hingehen. Jetzt wird Giovanni in 6 Monaten fertig. Sollen wir ihn aussenden? Sollen wir ihn unterstützen? Fragezeichen. Oder sollen wir ihm nur alles Gute wünschen? Gott segne dich, Giovanni. Schreib hin und wieder. Oder möchte Gott auch, dass wir finanziell unterstützen? Wie die Gemeinde in Antiochia? Diese Fragen werden kommen. Hugo, der Missionar aus Brasilien, möchte nach Deutschland kommen. Die Gemeinde betet dafür. Sie wollen ihn aussenden. Er möchte sein Leben hier in Deutschland verbringen. Da könnten wir sagen, wir haben ja Deutsche genug. Warum sollen wir einen Brasilianer holen? Und der kostet noch Geld da oben drauf. Was bringt das? Und da sollten wir auch fragen, Herr, was willst du, dass wir tun sollen? Ich bin gespannt und er wird antworten. Oder denken wir, wir sollten uns erstmal um uns selbst kümmern. Vielleicht erstmal geistlich werden. Ich sage euch, die Fragen werden kommen. Wir wollen weitere Missionare aus unserer Gemeinde aussenden. Ich hoffe, dass eines meiner Kinder mal geht, in die Mission geht. Werden sie gehen? Wir wollen dafür beten. Und hier haben wir ein Vorbild in der Bibel. Gott hat einen Plan. Die Gemeinde noch nicht. Wir haben auch keinen Plan. Wir wissen noch nicht, was kommt. Aber die Gemeinde in Antiochia, angeleitet durch ihre Leiter und Lehrer, weiß noch nicht, was sie tun soll, aber sie beten. Sie weiß auch noch nicht, wer gehen soll, aber sie betet. Die Gemeinde weiß auch noch nicht, wie das Ganze finanziert werden kann. Und sie weiß auch noch nicht, wohin die Missionsreise gehen soll. Im Grunde weiß die Gemeinde in Antiochia noch nichts. Aber sie beten. So wie wir in Overath. Viele Fragen, noch keine Antwort. Aber sie dienten, fasteten und beteten. Und Gott antwortete. Hier ist eine geistliche Gemeinde. Sie dienten dem Herrn und fasteten. Und Gott antwortete ganz konkret und sagte, sendet Barnabas und Saulus aus. Der wichtigste aus der Liste in Vers 1, der erstgenannte Barnabas und der unwichtigste in der Liste, der letztgenannte Saulus, diese zwei sollen gehen. Oh, wisst ihr, was ich mir vorgenommen habe? Wenn wir in unserer Gemeinde Fragen haben, wohin und wie und wer, dann wollen wir das genauso machen wie die Gemeinde in Antiochia. Wir wollen beten und fasten. Das ist die Blaupause. Und Geschwister, eine Bitte, wenn es soweit ist mit Giovanni, dann wollen wir Apostelgeschichte 13 anschauen und genauso vorgehen, weil Gott wird antworten, auch wenn ich null Ahnung habe. Und wenn ich da ein bisschen rechts oder links davon abweiche, erinnert mich, okay? Abgemacht, machen wir es so. Es gibt hier ein wunderbares Vorbild in der Bibel. Gottes Antwort ist eingepackt zwischen zwei Versen, wo die Gemeinde betet und mittendrin antwortet. Die Gemeinde in Antioche ist dann auch gehorsam. Die Gemeinde hatte einen Blick nach außen. Sie senden Barnabas und Saulus aus mit Handauflegung, so wie man Älteste und Diakone einsetzt. Und Gott wirkte durch diese zwei Männer Großartiges. Das Evangelium erreichte von Antiochia aus alle 5 Kontinente. Nun, jetzt haben wir sehr viel tief in die Gemeinde Antiochia hineingeblickt. Welch eine Dienerhaltung sie hatten, wie die Gemeindeleitung und die Lehrer gedacht haben, wie sie gebetet und gefastet haben. Christian, da können wir viel von lernen. Die haben wenig organisiert, viel gebetet. Und viele Älteste reduzieren ihren Dienst auf Organisationen, auf Listen und dann sagen sie, Herr, und jetzt segne unsere Planung. Gott hat klar geantwortet und Segen ging aus der Gemeinde Antiochia in die ganze Welt aus. Aber ich möchte nun zum Schluss auf die kleinste Person unserer Liste in Apostelgeschichte 13, Vers 1 schauen. Die Liste, die mit dem großen Namen Barnabas angeführt wird und mit dem kleinen Namen Saulus endet. Gott ändert die Reihenfolge nun sehr schnell. Aus Saulus wird innerhalb der ersten Missionsreise schon ziemlich am Anfang Paulus. Schauen wir zusammen einige Verse weiter in Apostelgeschichte 13, Vers 7. Da lesen wir die Reihenfolge, die wir kennen. Barnabas und Saulus. Das war die ganze Zeit schon so. Dann lesen wir Vers 9. Da lesen wir von einer Namensänderung. Saulus aber, der auch Paulus heißt. Also das ist die Stelle, Apostelgeschichte 13, Vers 9, wo der Saulus zum Paulus wird und ab jetzt nur noch Paulus genannt wird. In Vers 12 kommt der erste Mensch durch diesen Paulus zum Glauben. Es ist niemand geringerer als der Statthalter von Zypern. Er wird Christ. Paulus wird von Gott beglaubigt und wächst in seinem Dienst. Unglaublich. Vers 13, da lesen wir plötzlich eine andere Reihenfolge. Da steht, Paulus und seine Gefährten aber fuhren von Paphos ab. Also jetzt ist Paulus an erster Stelle und seine Gefährten. Hier wird Barnabas noch nicht mal namentlich mehr erwähnt. Was fällt auf, wenn wir über den bisher erstgenannten und großen Barnabas nachdenken? Er wird hier nur noch unter Gefährten geführt. Nicht mehr wie in Vers 1 und 7 als erster Mann. Also wir befinden uns hier im Prinzip, Saulus fährt hierüber, er wird hier schon Paulus genannt und hier ungefähr bei diesem ersten Weg in diesen Versen wird er bereits Paulus genannt als Erstgenannter. Also das war wirklich linke Spur Autobahn, oder? Wie schnell er überholt hat, oder? Das machte so richtig Wumm, wenn man dann im Auto sitzt. Und wisst ihr, was schön ist? Wenn solche Leute in unserer Gemeinde sind, die Gott bestätigt, dann machen wir in Oberrat niemals eine Ausbremsung dieser Leute. Wir fördern sie und beten für sie. Und es ist gut, wenn jemand besser predigen kann als ich oder Christian. Wir fördern sie und wir bremsen sie nicht aus und nehmen sie zurück. Das ist Politik. Das machen wir in der Gemeinde Jesu nicht. Und so geht es weiter mit Paulus. Wir lesen Apostelgeschichte 13, Vers 43. Viele Juden und gottesfürchtige Proselyten folgten dem Paulus und Barnabas. Wiederum als erster genannt. Und so geht es weiter, Vers 50. Paulus wird wieder als erster genannt. Und nun stellt sich die Frage, warum dreht der Heilige Geist die Reihenfolge um? War Barnabas irgendwie schuld? Hat er irgendwie einen schlechten Dienst gemacht? Überhaupt nicht. Aber Gott sah das brennende Herz des Paulus für die Verlorenen. Paulus wurde vom Herrn Jesus persönlich beglaubigt und ab Apostelgeschichte 13 an die erste Stelle gestellt, weil er Christus loyal war. Er hat Barnabas überholt. Ich wünsche mir, dass viele uns überholen. Und wir wollen unsere Augen aufhalten für die, die Gott beruft und euch fördern, wie wir nur können. Jesus sagte, wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Das ist Gottes Reihenfolge. Der Höchste ist nicht der Begabtere, der Gebildetere, der Klügere, nicht der Intelligentere, nicht der, der alles besser weiß oder gut reden kann, sondern der Diener, der Knecht, der Doulos. Weißt du, wie du dir das merken kannst? Ich habe mir das auch, es ist bei mir nicht einfach, was zu merken. Weißt du, wie ich mir Doulos, Sklave, gemerkt habe? das ist, kann man sagen, du los. Wenn du dein Du los wirst, bist du ein guter Sklave. Okay? So einer ist Paulus geworden. Aus Apostelgeschichte 13 können wir lernen, von Saulus zu Paulus, vom Kleinsten zum Größten. Warum? Weil er Jesus in allem loyal war und den verlorenen Heiden mit dem Evangelium gedient hat. Und sein Leben lang war Paulus getrieben von einem Gedanken, Menschen aller Kulturen zu erzählen, wie man in den Himmel kommt. Und das hat Gott gesehen. Da war er wahrscheinlich emsiger als der Barnabas, ein guter Mann. Wir machen den ja nicht kleiner. Nur, Paulus ist da eben etwas größer gewesen. Und Gott hat ihn beglaubigt. Und überall, wo Paulus war, ob es ein Statthalter war, ob es ein König war, ob es ein Kaiser war, er hat immer entsprechend seines Ranges geredet und gesagt, lasst euch versöhnen mit Christus. Kehrt um, ihr seid auf dem breiten Weg, der ins Verderben führt, der in der Hölle landet. Kehrt um, tut Buße, bekehrt euch zu Jesus, glaubt an den Herrn Jesus, so werdet ihr gerettet werden. Überall, wo er war. Und wir werden später auch, vielleicht kannst du ein bisschen weitermachen, dann sehen bei dieser Reise, ja, wie viele Menschen dort zum Glauben kamen. Eine große Reise. Und was man auch bei Paulus sehen kann, er sagte, ich bin den Juden ein Jude geworden, den Griechen ein Grieche. Ich bin allen alles geworden. Ich möchte dich fragen, bist du allen alles geworden? So sehr hat Paulus die Menschen geliebt, dass er sie gerettet hat. Er wurde zum größten Missionaren der Weltgeschichte. Nein, nicht Paulus hat sich groß gemacht. Gott selbst hat ihn groß gemacht. Paulus wird Missionar und zur Hauptperson der Apostelgeschichte. Amen. Lasst uns aufstehen und ich schließe noch mit Gebet ab. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir Gemeinde sein dürfen. Wir danken dir, dass Antiochia richtig getickt hat. Sie hatten die Gesinnung Jesu. Sie haben verstanden, wie wichtig das Evangelium für die verlorenen Menschen ist, dass sie Jesus brauchen, um in den Himmel zu kommen, weil Jesus der einzige Weg ist in den Himmel. Herr Jesus, und so beten wir, dass wir von Antiochia lernen, als Gemeinde richtig zu ticken. Denn es gibt viele Meinungen, aber du hast gesagt, wie du denkst. Und wir wollen uns an deinem Wort ausrichten, Herr. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, wirklich uns an deinem Wort festzuhalten und viel zu beten, dir zu dienen, Doulos zu werden, ein Sklave Christi zu werden, damit du uns segnen kannst. Lass bitte den Segen aus Overath herausgehen und ja, dass Menschen zum Glauben kommen, sei es in Italien, sei es hier in Deutschland, über unsere Stadtgrenzen hinweg. Wir beten, Herr, schenke uns diese Gesinnung. Amen.